Also wir haben, denke ich, jetzt erstmal so ein Bild bekommen. Die Besiedlung Amerikas, der puritanische Glaube, der sehr ernst genommen wurde, der auch, das ist auch nochmal in den Gesprächen nochmal so deutlich geworden, die ich hatte, der so ein Grundgefühl auch gegeben hat. Die Puritaner waren ja sehr erfolgreich, sehr, sehr fleißige Leute, haben auch viel für die Bildung getan. Harvard University ist eine puritanische Einrichtung gewesen. Also die Textbücher, die theologischen Textbücher von den Puritanern wurden von allen Christen gelesen. Das war so eine Grundlage. Also der Puritanismus hat das Land durchdrungen, ohne dass man jetzt sagen muss, alle Christen waren Puritaner. Das nicht, aber es war so eine Grundstimmung. Und Puritaner, nochmal so als Erinnerung, gehen letztlich auf Calvin zurück. Also in Amerika haben wir ein calvinistisches Christentum. Und was ist der Unterschied zwischen Luther und Calvin? Ganz simpel gesagt, Luther hat gesagt, was nicht in der Bibel steht, ist erlaubt. Und Calvin hat gesagt, was nicht in der Bibel steht, ist es auch verboten. Wir hatten gerade neulich einen guten Vortrag über Musik und die Professorin Viehmeister von Andrews hat gesagt, die ganzen Oratorien und Künste, also Händel, Bach, Mendelssohn, Bartholdy, das hätte es im Calvinismus nicht gegeben, weil Luther offen war für Musik, für Künste, für dafür Gassenhauer von der Straße zu nehmen und da ein Lied O Haupt voll Blut und Wunden und solche Geschichten. Calvin ist alles so ein bisschen eng. Und diese Enge erlebt man im amerikanischen Christentum insgesamt. Und gleichzeitig ist so diese Vorstellung von Freiheit immer noch auch natürlich lebendig. Diese Vorstellung von Freiheit wurde ja auch notwendig, überlebensnotwendig für diese Nation Amerika. Und ich hatte damit aufgehört zu sagen, die eigentliche Lösung kam von den Aufklärern, von den Deisten, die dann diesen Minimalkonsens hatten, One Nation Under God, dann mit Glaubensfreiheiten und Freiheiten der Kirchen. Das wurde natürlich auch genutzt. Viele Kirchen sind neu entstanden. Auch mit der Maßgabe, dass man jetzt nicht nur sagte, in England dieses Anglikanische war Mist, sondern man merkte ja auch die Verfolgung und die Glaubensenge in Amerika, das funktionierte ja auch alles nicht so richtig. Und man war dann trotzdem immer noch verbunden mit England. Also da gibt es zum Beispiel dann die republikanischen Methodisten, die sich von den Methodisten in England abgekoppelt haben. Also dieser Drive nach der Unabhängigkeit, die war tatsächlich da, dieser Wunsch nach Freiheit. Man wusste nur manchmal nicht genau, wie man es anstellen sollte. Aber ich habe gesagt, drei Pflanzen, die maßgeblich auch vom Christlichen her beeinflusst haben, dass der Gedanke der Glaubensfreiheit wuchs. Aber das war nicht alles. Es gab sowas wie eine Bewegung hin zu mehr Ursprünglichkeit und Freiheit. Diese Bewegung nannte sich Restoration Movement. Wiederherstellung. Lasst es uns so machen wie zur Urgemeinde, das Unverfälschte. Teil dieses Restoration Movement ist die Christian Connection. So. Und darüber werden wir jetzt weiter sprechen müssen. Bert Haloviak, 1998 bis 2010 Leiter des Adventist Archives, sagte, die Vorläufer der Siebenten-Tags-Adventisten waren die Milleriten. Also die Adventbewegung, die sagte, Jesus Christus kommt 1844 wieder. Und jetzt sagt Haloviak, und die Vorläufer der Milleriten war die Christian Connection. Also das ist so eine Herleitung, die ist jetzt ganz wichtig für weitere Überlegungen. Also Christian Connection, Milleriten, Siebenten-Tags-Adventisten. So diese Reihenfolge. Und jetzt müssen wir uns natürlich mal angucken, wenn das stimmt, was hat denn diese Christian Connection ausgezeichnet? Übrigens, Bert Haloviak, weil es wurde auch gefragt, wo gibt es denn sowas mal nachzulesen? Bert Haloviak mit K am Ende, wenn ihr da guckt, wenn ihr da googelt, der hat auch einige Artikel zu Christian Connection im Internet. Da ist nun mal eine Quellenangabe. Also, wer war Christian Connection? Diese Gruppe ist gar nicht so leicht zu fassen. Also es ist leichter zu sagen, du bist Baptist und das sind deine Kennzeichen und du bist Anglikaner, das und das, die Kennzeichen. Also wenn man eine fest umrissene Institution hat, dann kann man das besser greifen. Aber wenn so etwas eine Bewegung ist, das ist ein bisschen schwierig, das manchmal zu greifen und zu definieren. Dieser Gedanke der Christian Connection lag sozusagen in der Luft. Also, dass man so diesen alten Ballast loswerden wollte. Und der alte Ballast, also nicht nur die katholische Kirche, nicht nur die anglikanische Kirche, sondern alles, was damit zu tun hatte. Lass uns mal wirklich, wirklich ganz neu anfangen. Was dann in diese Christian Connection hineingekommen ist, das ist tatsächlich an drei Orten in Amerika ungefähr gleichzeitig entstanden. Das zeigt also was von dieser Atmosphäre. So diese Atmosphäre, wir müssen nochmal neu anfangen. Wir müssen nochmal was gucken, ohne Gewalt jetzt und ohne Druck und nicht mehr Verfolgung. Es ist Mist, was da gelaufen ist. Sieben Personen werden als Leiter der Christian Connection identifiziert. James O'Kelly, Rice Haggard, Elias Smith. Also James O'Kelly war ursprünglich Methodist, Elias Smith ehemals Free Will Baptist. Von diesem Elias Smith wurde gesagt, dass er die ganze Bibel auswendig konnte. Hier auch jemand? Abner Jones, Barton Stone, ehemals Presbyterianer, Levi Pivines, William Kincaid. Dieser Kincaid war Theologe. Aus seinem theologischen Werk zitierte auch James White. Und die Leute waren schon kernig drauf. Also auch die Puritaner waren kernig drauf. Also dieser Kincaid war ja meistens auf Reisen und damals ja nicht so ICE wie Uelzen, Stuttgart oder so, das ein paar Stunden, sondern dann waren das auch wirklich lange Reisen. Und der schrieb also seine theologischen Erklärungen auf der Reise und konnte griechische und hebräische Worterklärungen aus dem Kopf heraus zitieren. Ne? Boah, denke ich, Wahnsinn. Immerhin. Also, wir haben eine Bewegung, wir haben einige Individuen, die interessant und kernig waren, die sich abkehrten von ihren vorigen Glaubensgemeinschaften, die einen Neuanfang wagen wollten. Und es entstand die Frage, wie nennen wir uns? Ja, man muss dem Kind ja einen Namen geben. Wie nennen wir uns? Bei dieser Fragestellung und der Antwort darauf spüren wir schon etwas von ihrem Denken. Sie stellten sich nämlich jetzt nicht nur die Frage, wie sollen wir uns nennen, sondern sollen wir uns überhaupt nennen? Nein, sagten sie. Sobald wir anfangen, wieder was festzulegen, wir sind die und die, bauen wir schon wieder Mauern und definieren wir schon wieder und grenzen schon wieder aus. Wir sind die Christians. Wir sind die Christen. Und deshalb der Zusammenschluss dieser Bewegung, die Christian Connection, die christliche Verbindung. Das ist unser Name. Okay. Wir haben nun Informationen über eine Sitzung dieser Christian Connection. Dabei ging es um die Frage, was sollen wir als Glaubensbekenntnis festlegen? Jede Kirche hat doch ein Glaubensbekenntnis. Wofür stehen wir denn? Wieder das Gleiche. Glaubensbekenntnis? Rice Haggard war da. Einer von diesen sieben. Hob die Bibel in die Luft und sagte, das ist unser Glaubensbekenntnis, Leute. Wir brauchen kein Glaubensbekenntnis. Die Bibel ist unser Glaubensbekenntnis. Ende der Diskussion. Eine formale Organisation wurde skeptisch betrachtet. Man sagte, eine Organisation dient wieder dazu, Machtstrukturen aufzubauen. Und diese Machtstrukturen können wieder dazu dienen, die Gläubigen zu unterdrücken und zu verfolgen. Merkt ihr? Das hatten wir schon, das wollen wir nicht mehr. Und wir haben angefangen in Amerika und da war es schon wieder. Das wollen wir nicht mehr. So wurde kirchliche Organisation als Zeichen von Babylon betrachtet. Prophetie, ihr kennt euch aus, Babylon. Die südliche Gruppe unter der Leitung von James O'Kelly formulierte 5 Prinzipien, die sie charakterisieren sollten. Erstes, wir bekennen uns zu Jesus. Zweitens, wir nehmen keinen Namen an als The Christians. Interessanter Glaubenspunkt, oder? Wir nehmen keinen Namen an außer Christians. Drittens, die Bibel ist unser Bekenntnis. Viertens, der Lebenswandel beurteilt unsere Glaubenszugehörigkeit. Also lotterlicher Lebenswandel geht nicht. Also Heiligung war Ihnen schon auch wichtig. Lebenswandel, 4. Punkt. Und jetzt kommt der 5. Punkt. Den liebe ich. Ich wünschte, wir haben 28. Der sollte 29. Punkt werden. Wir haben das Recht auf private Meinung und die Freiheit des Gewissens. Das ist Privileg und Verpflichtung für alle. Ist das ein toller Glaubenspunkt? Merkt ihr den Impuls der Freiheit? Wir wollen den Mist nicht mehr von damals. Und ich habe das noch nie gesehen in einem Glaubensbekenntnis, dass eine Kirche sagt, in unserem Glaubensbekenntnis verankern wir das Recht und die Pflicht jedes einzelnen Gläubigen, seinem Gewissen zu folgen. Impuls, Luther, ich habe in der Predigt darauf hingewiesen, ich muss meinem Gewissen folgen. Und wenn die noch so toben, ne? Also das sind alles nochmal so Querverbindungen von der Reformation, die natürlich auch noch im mittelalterlichen Denken verankert war, mit den Fürsten und so weiter und so fort, aber doch diese Impulse der Freiheit, ich folge meinem Gewissen. Und ausgezogen hier in diesen 5 Prinzipien der Gruppe von James O'Kelly. Jetzt muss ich in Klammern natürlich sagen, diese Christian Connection hatte schon auch ungeschriebene Gesetze. Ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Es gab nämlich sowas wie einen Erkenntnisoptimismus. Das war so eine wissenschaftlich-gesellschaftliche Vorstellung, die besagt, wenn du nur gründlich genug hinguckst, kommst du auch zur Wahrheit. Ne? Also wenn du gründlich die Bibel liest, kommen wir alle zur Wahrheit. Und zur Wahrheit, da hat man aber nicht so groß drüber nachgedacht, aber wir denken darüber nach. Zur Wahrheit gehört, dass die Trinität dem gesunden Menschenverstand widerspricht. Tolles theologisches Argument gibt es bis heute in unseren Reihen. Haben wir aus der Christian Connection geerbt. die Betonung des Gesetzes und der Heiligung, ich hatte es schon im vierten Prinzip anklingen lassen, wurde von dieser Gruppe sehr stark in den Vordergrund gestellt. Eine arianische Sichtweise von Jesus, was ist das? Jesus ist geschaffen. Jesus ist das erste Geschöpf Gottes. Wohingegen wir heute offiziell als Adventsgemeinde sagen, Jesus ist von Ewigkeit Gott. So, also sie hatten schon auch diese ungeschriebenen Gesetze und trotzdem finde ich es ganz erstaunlich, dass diese Gruppe das Recht auf Gewissensfreiheit als Privileg und Verpflichtung forderte und Teil ihrer Glaubensprinzipien darstellte. Habt ihr schon was, wenn ihr euch so ein bisschen Adventgeschichte auskennt, erkannt, was in unserer Advent-Tradition sich wiederfindet? Ja. Die Bibel ist unser Bekenntnis. Das gab es später wieder, ganz genau. Ganz genau. Wir haben ja dann die Milleriten mit der Betonung des Endes. In den Anfängen, also William Miller hat gesagt, ich werde keine neue Kirche organisieren. In allen Kirchen ist Babylon. Meine Aufgabe ist es, die Menschen vorzubereiten, dass sie Jesus Christus annehmen, damit sie bereit sind auf die Wiederkunft Jesu. Konrad Müller hat ein Buch geschrieben über die Frühgeschichte der Adventgemeinde und hat das in einer Reihe veröffentlicht, wo es um irenische Tendenzen geht, also ökumenische Tendenzen könnte man sagen, das Miteinander der Gläubigen. Und das war bei Miller vorhanden. Die kamen aus allen möglichen Glaubensrichtungen und er hat nicht gesagt, so jetzt müssen wir mal auseinanderklamüstern, wer jetzt besser ist. Aber es gab im Zusammenhang mit der Miller-Bewegung natürlich zum Schluss hin vermehrte Auseinandersetzungen. Und da haben wir eine sehr problematische Entwicklung erlebt. Ab 1841, 42, als sich das Ganze zuspitzte, als Anhänger der Miller-Bewegung ausgeschlossen wurden aus anderen Kirchen, dass dann Charles Fitch anfing zu predigen und zu sagen, geht aus von ihr Babylon! Und plötzlich waren alle Christen Babylon. Und das hat natürlich wieder eine Unfreiheit auch in diese Gemeinschaft gebracht. Und diese Diskussion Babylon, die haben wir bis heute. Leider. Ne? Also es ist schon ganz schön harter Tobak, dass wir uns dafür noch nicht entschuldigt haben. Denn wir haben andere Christen Babylon genannt, weil sie nicht glaubten, dass Christus 1844 wiederkommt. Wir haben nur gesagt, okay, das war ja was anderes. Im Grunde genommen waren wir ja im Recht. Und deshalb haben wir uns noch nicht dafür entschuldigt. Aber im Grunde genommen bin ich der Meinung, das ist unser Sündenfall als Adventgemeinde. So, Christian Connection und die Adventgemeinde. James White, einer der wichtigen Gründungsväter der Adventgemeinde, war ursprünglich Pastor der Christian Connection. James White. Seine Mutter schloss sich der Miller-Bewegung an, auch nochmal so ein ganz kleines interessantes Detail, und James White versuchte durch die Bibel nun William Miller zu widerlegen. Hat er nicht geschafft, sondern wurde überzeugt und wurde dann Teil der Miller-Bewegung. Andere bekannte Pioniere waren Joshua Himes. Joshua Himes verfasste sogar einen Artikel über die Christian Connection. Er war Christian Connection Pastor der Chardon Street Chapel in Boston. Dorthin wurde William Miller 1839 eingeladen, um über die bevorstehende Wiederkunft Jesu zu sprechen. Himes wurde daraufhin nicht nur ein wichtiger Anhänger Millers, sondern auch der Fachmann für Öffentlichkeitsarbeit. Auch bei Joshua Himes haben wir noch ein Geschenk, das wir bis heute haben, Zeichen der Zeit. Er brachte als erstes Signs of the Time aus. Und das zieht sich durch. Also wir sehen bei diesem Christian Connection Pastor von Boston, Joshua Himes haben wir sozusagen unsere Zeitschrift, die es bis heute gibt. Himes war daraufhin auch weiterhin engagiert in der Anti-Alkohol-Bewegung, in der Friedensbewegung und in der Anti-Sklaverei-Bewegung. Also auch ein sozial engagierter Mann. Ein anderer einflussreicher Pionier war Joseph Bates. Namen schon mal gehört? Joseph Bates, der 1827 von einem Christian Connection Pastor durch Untertauchen getauft wurde. Und im Zuge dieses Kontaktes endlich zur Gewissheit gelang, dass Gott ihm vergeben hatte. Ne? Auch so ein Punkt, dass wir sagen müssen, gut, wenn das passiert und Menschen zur Gewissheit kommen. Bates war engagierter Sozialreformer, der auch für die Abschaffung der Sklaverei eintrat. Also wir haben James White, Joshua Himes, Joseph Bates. Also wir merken vielleicht schon, wie recht Halowiak hat, dass er sagt, vor der Miller-Bewegung gab es die Christian Connection. So, also Christian Connection, Miller-Bewegung. Nach der Miller-Bewegung, Cut, große Enttäuschung, Jesus Christus kommt 1844 nicht wieder. Neuanfang. Nach der Enttäuschung, nachdem der erste Schock verarbeitet war, musste man feststellen, das Leben war weitergegangen, es entstanden Kontakte zu anderen Menschen. Die Adventisten dachten ja, das ist alles jetzt, wir sind nur noch unter uns und jetzt müssen wir so lange warten, bis Jesus wiederkommt. Wir brauchen keinen Kontakt mehr haben und jetzt interessierten sich plötzlich Leute von außen. Und da gibt es dann diese ganze Sache mit Shutdoor-Theorie, die Tür ist geschlossen für alle anderen. Also da mussten sich die Adventisten nochmal wieder so ein bisschen da durchmogeln und gucken, oh, das Leben geht weiter. Die Ansprüche gehen weiter, die Fragen gehen weiter. Natürlich auch die Frage, und was glaubt ihr jetzt? Fritz Guy, Uncovering the Origin of 27 Fundamental Beliefs, auch im Internet, Fritz Guy. Daraus habe ich die Informationen jetzt für diese einzelnen Punkte. 1853, also 9 Jahre nach der großen Enttäuschung, beantwortete James White die Anfrage der Seventh-day Baptist Central Association. Siebenten-Tags-Baptisten. Die fragten nach, was glaubten ihr? Sie nannten die Seventh-day-Advent-People. Was glaubt ihr eigentlich? Und er führte aus, dass trotz Unterschiedlichkeiten bei den Pionieren, waren die sich nicht alle einig in allen Punkten? Nein, trotz Unterschiedlichkeiten in einigen Themen gibt es folgende große Lehren, die diese Gemeinde vereint. Die baldige Wiederkunft Christi, das Halten der Gebote, der Glaube an seinen Sohn, um für die Wiederkunft Christi bereit zu sein. Wie viele Glaubenspunkte? 3. Wir haben zwar Unterschiede, aber wir haben 3 Glaubenspunkte und die vereinen uns. 1854 wurde eine Selbstdarstellung für die Zeitschrift Review and Herald gegeben. Diese Leading Doctrines Taught by the Review, das war also nicht nur bei den Adventisten, sondern Taught by the Review, wer immer die Zeitung war, wurden wahrscheinlich von James White als Herausgeber dieser Zeitung formuliert und umfassten 5 Punkte. Und da finden wir als ersten Punkt, die Bibel und die Bibel allein gilt als Maßstab für Glaube und Leben. Fast das Gleiche, was Rice Haggard damals sagte. Dann geht es wieder um das Gesetz Gottes, wie im Alten und Neuen Testament gelehrt, ist unveränderlich. Drittens, die persönliche Wiederkehr Jesu und die Auferstehung der Gerechten vor dem Millennium. interessante Aussage vor dem Millennium, weil die meisten Christen dann glaubten, das Millennium gibt es noch auf der Erde und nach dem Millennium kommt Jesus wieder. Sie sagten, nee, das ist falsch. Viertens, der paradiesische Zustand der Erde in Vollkommenheit und Herrlichkeit wird wiederhergestellt und wird zum endgültigen Erbteil der Heiligen. Und fünftens, Unsterblichkeit wird nur durch Christus verliehen und den Heiligen bei der Auferstehung geschenkt. Da merken wir, da geht es schon um die Frage Zustand des Toten. Damit haben sie sich beschäftigt und haben gesagt, okay, das ist noch Punkt 5 für uns. 5 Punkte. Sieben Jahre später, 1861, führt James White ein Bündnis ein. Das kennen wir ja schon, dass die Puritaner sagten, wir brauchen ein neues Bündnis. Das war also eine Vorstellung, die war in Amerika schon auch vorhanden. So, der Text dieses Bündnisses lautet: We the undersigned hereby associate ourselves together as a church, taking the name Seventh-day Adventists, covenanting to keep the commandments of Jesus and the faith of Jesus Christ. Also, wir als Gruppe nehmen den Namen Siebenten-Tags-Adventisten. Wir halten die Gebote Gottes und haben den Glauben an Jesus. Ist das viel oder wenig? Es war zu viel. Dieses Bündnis, das lediglich aus dem Namen der Gemeinde bestand und aus einem Zitat aus Offenbarung 14, Vers 12, wurde nur ganz zögerlich angenommen, weil sie sagt, jetzt fangen wir an, Glaubensbekenntnis. Das wollten wir doch nicht. Glaubensbekenntnis ist Babylon. Und James White musste die Gegner des Bündnisses beruhigen und musste sagen, das ist kein Bekenntnis, ihr Lieben. Menschliche Bekenntnisse lehnen wir entschieden ab. Diese paar Sätze waren schon zu viel. Einer dieser Warner war John Loughborough. Und einige nicken, vielleicht kennen Sie das Zitat. Ich finde, dieses Zitat müsste jeder Adventist kennen. John Loughborough sah eine Entwicklung in 5 Stadien auf die Gemeinde zukommen. Der erste Schritt besteht darin, ein Bekenntnis zu formulieren und uns damit zu sagen, was wir zu glauben haben. Der zweite Schritt ist, danach wird dieses Bekenntnis zu einem Test der Gemeindezugehörigkeit. Drittens, Gemeindeglieder werden anhand dieses Maßstabs geprüft. Viertens, diejenigen, die das Bekenntnis nicht annehmen, werden als Heretiker bezeichnet. Und fünftens, die Heretiker werden verfolgt. Dann sind wir wieder da, wo wir nicht sein wollten. Und da merkt ihr, Christian Connection, Gedankengut, hat unsere Pioniere geprägt. Natürlich auch theologisch. Die Frage der Trinität hat eine ganze Zeit lang gedauert, bis wir da sind, wo wir sind, zum Beispiel. Das war auch so ein Erbe aus der Christian Connection und nicht etwa aus dem Bibelstudium. Also die haben kein Bibelstudium über Trinität gemacht, schon gar nicht ein Kirchengeschichtsstudium. Die haben einfach gesagt, das stimmt mit dem gesunden Menschenverstand nicht überein. Klar, 3 kann doch nicht 1 sein. Ne? Aber das haben wir auch aus der Christian Connection genommen, aber eben auch dieser Aspekt der Freiheit, zu sagen, was macht ihr hier? Ihr engt uns ein, ihr macht unseren Glauben klein und irgendwann sagt ihr uns, was richtig und falsch ist? Irgendwann schmeißt ihr uns raus und verfolgt uns womöglich noch. Wir merken hier die Sensibilität von Loughborough, diesem Pionier, gegenüber persönlicher Überzeugung und die Versuchung einer Kirche, den Glauben ihrer Mitglieder bestimmen zu wollen. Und dann der kurze Schritt zur Verfolgung. Offensichtlich hat Loughborough aus der Kirchengeschichte gelernt. Nun, Zweifler des Bündnisses wurden überzeugt, dass es ein Bündnis und kein Bekenntnis sei. Und so wurde Whites Vorstoß einstimmig angenommen. 1872 erschien eine umfangreichere Darlegung des Glaubens unter dem Titel A Declaration of the Fundamental Principles Taught and Practiced by the Seventh-day Adventist. Es enthielt 25 Artikel und betonte, dies sei kein Bekenntnis, denn die Bibel sei unser Bekenntnis. Und das sei auch nur eine Zusammenfassung des Glaubens und es diene nicht dazu, ein einheitliches System zu schaffen. Also, we have no articles of faith, creed or discipline aside from the Bible. We do not put forth this as having any authority with our people. Das hat keine Autorität, keine gültige Bindung für unsere Leute. It is not designed to secure uniformity among them. Mit diesem Bekenntnis soll keine Uniformität erreicht werden. Es ist einfach eine Darstellung, was ist und mit großer Einheit von ihnen geglaubt wird. James White war ein Praktiker, dem es um eine wachsende Gemeinde ging. Gleichzeitig lebte auch in ihm die Tradition der Freiheit. Und er sagte, in a land boasted freedom in thought and of conscience like ours, church force cannot produce unity, but has caused divisions and has given rise to religious sects and parties almost innumerable. Ich übersetze es mal. In einem Land, das stolz auf seine Freiheit ist, Freiheit des Denkens und des Gewissens, wie unser Land, kann Gemeinde niemals mit Gewalt Einheit produzieren. Im Gegenteil, das hat Trennungen hervorgebracht, hat Grund gegeben, dass religiöse Gruppen und Sekten entstanden sind, unzähliger Art. 1994 wurde Battle Creek zu die einflussreichste Adventgemeinde der damaligen Zeit. Diese Gemeinde hat dann 1894 30 Artikel rausgegeben, Some Things Seventh-day Adventists Believe. Wieder mit der einleitenden Bemerkung, dass die Adventisten kein Glaubensbekenntnis haben, außer der Bibel. Und dass die Glaubenspunkte die Positionen vertreten, die etwa in wo es allgemeine Übereinstimmung gibt. Quite general. So, da haben wir so in etwa Übereinstimmung drüber. Also schon in der Formulierung, es wird nicht knall, 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 das ist es, sondern das ist so eigentlich so, wie wir das so verstehen. Jetzt geht es so weiter. Es ist ganz interessant, 1931 wurden die 22 Artikel der Fundamental Beliefs durch eine Gruppe von 4 Personen des GK-Ausschusses formuliert und in das adventistische Jahrbuch und ein Jahr später in das Gemeindehandbuch übernommen. Übrigens, die Einführung des Gemeindehandbuches hat ganz ähnliche Reaktionen hervorgebracht. Was wollt ihr uns jetzt hier gleichschalten? Da gab es also schon auch bei der Einführung des Gemeindehandbuchs warnende Stimmen. Mit der Übernahme der Glaubenspunkte ins Gemeindehandbuch erhielten diese Glaubenspunkte viel mehr Autorität. Und trotzdem sagt Fritz Guy, es war mehr ein existierender Konsens und noch keine theologische Verpflichtung. 1946 wurde auf der Generalkonferenz in Washington D.C. festgestellt, dass das Gemeindehandbuch nur durch eine Vollversammlung revidiert werden könne. Und jetzt kommt etwas dazu mit der Vollversammlung. Dadurch erhielten die Glaubensartikel einen viel offizielleren Charakter. Sie wurden zwar nicht als Glaubensbekenntnis betrachtet, aber besaßen ab sofort so eine Aura des Glaubensbekenntnisses. So, und dann gab es die 27 Glaubenspunkte in Dallas, die vorgelegt worden sind. Das ist auch nochmal eine ganz interessante Sache. Einige Professoren sind beauftragt worden. Wir haben ja die Sachen so zusammengeschmissen. Versucht doch nochmal zu revidieren, wo Formulierungen verändert werden können. Und diese Professoren aus Andrews haben das Ding ganz neu geschrieben. Die 27 Glaubenspunkte, die vielen von uns bekannt sind, wo wir jetzt 28 eins dazu haben. Und da gab es ein bisschen hin und her, aber durchaus theologisch durchdacht und inhaltlich ausgewogen kommen jetzt diese 27 Glaubenspunkte raus. Da gab es natürlich ein bisschen Konfusion, weil das sollten sie ja eigentlich nicht machen, haben sie dann aber gemacht. Aber letztlich hat man sich gedacht, die haben eine gute Arbeit geleistet. Nehmen wir diese 27 Glaubenspunkte. Neil Wilson, Vater von Ted, führte das Dokument während der GK in Dallas ein. Er versuchte, unterschiedliche Positionen aufzugreifen und Ängste zu nehmen. Dabei verwies er wieder auf den adventistischen Grundsatz, dass die Bibel das eigentliche adventistische Bekenntnis sei. Und so ist es bis heute. In der Präambel der Glaubensüberzeugungen heißt es, Siebenten-Tags-Adventisten anerkennen allein die Bibel als Richtschnur ihres Glaubens und betrachten die folgenden Glaubensüberzeugungen als grundlegende Lehren der Heiligen Schrift. Diese Glaubensaussagen stellen dar, wie die Gemeinde die biblische Lehre versteht und bezeugt. Eine Neufassung ist anlässlich einer Vollversammlung der Generalkonferenz dann zu erwarten, wenn die Gemeinde durch den Heiligen Geist zu einem tieferen Verständnis der biblischen Wahrheit gelangt oder bessere Formulierungen findet, um die Lehren des Heiligen Gotteswortes auszudrücken. Gegenwart. Was ist passiert? Wir haben ein dickes Buch, Was Adventisten glauben. Da fehlt dieser Artikel. Wo ist der? Für mich ist das der wichtigste Artikel. Der fehlt. Und dieser Artikel hat etwas verändert. Wenn ich vom Ursprung ausgehe und sehe, dieses Bekenntnis zur Bibel als einziger Richtschnur war in der Christian Connection verbunden mit der Gewissensfreiheit des Einzelnen. Jetzt wird das Bekenntnis der Bibel verbunden mit der uniformierten Gemeinde, die in der Vollversammlung bestimmen kann, was verändert wird. Da kriege ich Schweiß auf die Stirn. Was passiert an der Stelle mit der Tradition der Freiheit, die hinter diesem ersten Satz steckt? Nur die Bibel ist unsere Richtschnur. Der ist drin. Aber dem wurde die Freiheit genommen, weil die Gemeinde als Vollversammlung, wie auch immer das passieren soll, die bestimmt ab sofort, was die Bibel sagt. Und da denke ich, sind wir in eine Entwicklung gegangen. Und das, was wir an diesem Wochenende vielleicht in Battle Creek erleben oder auch nicht erleben, das mag alles sein. Was ich nur zeigen möchte ist, unsere Pioniere haben immer gewarnt dagegen, dass es passieren kann, dass die Gewissensfreiheit, die in Amerika so unter Beschuss war zu Anfang und die das ganze Experiment Amerika hätte fast zum Sinken bringen können, dass dieser Aspekt der Gewissensfreiheit in unseren Veröffentlichungen, in unserem Umgang mit unserem Glauben ganz klein geworden ist. Ganz beachtlich. Und deshalb danke ich, dass es Fazit gibt. Denn das T steht ja wohl für Toleranz. Oder man kann auch sagen Glaubensfreiheit. Ihr Lieben, das ist notwendig, wenn man einen lebendigen Glauben haben will. Ich kann keinen Glauben vorschreiben. Und wenn wir sagen, wir sind eine Freikirche, dann wollen wir uns auch zu dieser Freiheit bekennen. Und ich bin so dankbar für die Tradition der Freiheit in unserer Freikirche. Und ich habe euch das mitgeteilt, weil ich das so toll finde, dass wir diese Tradition haben. Und es wäre mein Wunsch, dass die Erinnerung an diese Tradition nicht verloren geht. Die Verbindung vielleicht noch zur Predigt. Lasst diese Freiheit in euch wohnen. Das ist nämlich nicht die Freiheit zu sagen, ich habe recht, du bist falsch. Sondern ich gehe den Weg der Gnade, die mir durch Jesus Christus angeboten ist. In aller Endlichkeit und Fehlerhaftigkeit und Menschlichkeit. Aber ich bin, was ich bin, durch die Gnade. Er hat mich versöhnt, er hat mich in die Freiheit geführt. Ich wünsche uns, dass wir diesen Wind der Freiheit in uns spüren. Und ich weiß, die äußeren Dinge sind manchmal einengend, vielleicht beängstigend, besorgniserregend. Dann möchte ich euch sagen, zur Freiheit hat uns Christus berufen.